Einen wunderschönen guten Abend. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 27. Februar 2021 zur 498. Folge Verbinde die Punkte. Ja, da ist er wieder. Kleine Pause ist vorbei. Das führt dann immer dazu, dass die Sendungen auch länger werden. Es wird durchaus wieder eine umfangreichere Sendung. Eine Studie in Corona-Rot. Für alle, die es wissen und den kleinen Wink erkennen. Ja, wie immer, die eigenen Gedanken machen, eigene Entscheidungen treffen, die Dinge selbst recherchieren. Ich denke, das sollte inzwischen klar sein. Und ja, dann starten wir noch gleich mit den Meldungen. Und die gehen weiter in eine Richtung. Wenn wir uns vor allem die Corona-Frage anschauen, ja, es reicht. Mehr und mehr, nicht nur mir, sondern auch vielen anderen, die mir zuschauen, haben den Punkt wohl schon erreicht. Aber es geht, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, um die große Masse. Und auch die versteht es. Mehr und mehr davon ist tatsächlich auszugehen. Es ist sichtlich zu erkennen. Und ja, hört endlich auf, mich zu retten, heißt es hier. Ich habe das nicht gewollt. Ein bewegender Appell eines 84-Jährigen. Eine einzelne Aussage, die hier bei der Epoch Times abgedruckt ist, allerdings wohl kein Einzelfall. Und gerade sind es die ganz Alten, die ja teilweise gar nicht verstehen, was hier mit ihnen gemacht wird. Es sind neben den der Generation 70 plus, sage ich mal, gerade die Jungen, die es auch nicht versteht, aus anderen Gründen natürlich, die dazwischen liegen, die lassen mehr mit sich machen, so scheint es, sind aber nicht in diesem Maße betroffen. Und gerade diejenigen sollten es eigentlich am meisten verstehen, weil sie ja in der Verantwortung sind, also alle zwischen 20 und 60, 70, sage ich mal. Was passiert mit denen, die wir eigentlich schützen sollten? Nichtsdestotrotz kommt auch mehr und mehr im Mainstream an, was hier mit uns gemacht wird. Und ja, die Ministerpräsidentin Dreyer warnt, die Menschen sind total gestresst. Wie gesagt, solche Aussagen kommen schon in den Mainstream-Medien, aber auch von den sogenannten Verantwortlichen in der Politik. Schluss mit dem Lockdown-Frust, heißt es hier. Und gleiches Bild, gleiche Zeitung. Eine Umfrage zum Lockdown-Frust gab es auch von der Bild-Zeitung. Mehrheit will jetzt Corona-Lockerungen. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Tage und Wochen ausspielen wird. Ich warte ja weiterhin auf den großen Knall. Ich denke, der wird auf alle Fälle kommen. Und wenn man das kollektiv betrachtet, dann warten wir da natürlich. Allerdings, wenn man den individuell sieht, diesen großen Knall, den haben viele, viele Menschen in Sicherheit schon hinter sich. Ein Blick dazu nach Israel. Die sagen uns nicht, was wir zu tun haben. Impfgegner in Israel. Viele streng religiöse Juden in Israel wehren sich gegen die Einschränkungen im öffentlichen Leben. Großhochzeiten, Beerdigungen. All das soll so weitergehen wie bisher. Ja, das hat auch Einfluss auf die Impfkampagne. Also auch in Israel, das gelobte Land der Impfungen. Auch dort läuft es wohl nicht so, wie man sich das unbedingt vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viel Zuspruch für dieses israelische Modell, nicht von mir, aber von offizieller Seite, sage ich mal, Zuspruch für Impfpass nach israelischem Vorbild. Und wenn wir nach Israel blicken, wie sehr dort die Gesellschaft gespalten wird, das gefällt mit Sicherheit den ein oder anderen. Ein Blick nach Österreich zum Kanzler Kurz. Great Reset ist auf Schiene. Kurz will Israels Impfapartheid kopieren. Ja, wir sehen hier den bunten Heiligenschein. sehr, sehr klar meines Erachtens, was hier in diesen Tagen gespielt wird. Das ist allerdings eine internationale Angelegenheit. Man könnte fast vermuten, da gäbe es eine Agenda Great Reset heißt es hier. Ansichten von SPD-Chefin Esken decken sich mit der Agenda des Weltwirtschaftsforums. Wer wundert sich da tatsächlich noch drüber? Ja, nichtsdestotrotz, sehr bemerkenswerte Aussagen kommen von der WHO. Corona weltweit auf dem Rückzug, heißt es hier in einer optimistischen Prognose der WHO. Und ja, eine weitere Meldung über die Weltgesundheitsorganisation. Ende der Pandemie in Sicht, offenbar auch ohne Impfung. Wer hätte es gedacht? Ein interner WHO-Bericht vom August 2020 wird noch vom RT besprochen. Und ja, hier wird die chinesische Untersuchung des Corona-Ursprungs kritisiert. Also, naja, da ist man sich ja auch noch nicht so ganz sicher. Waren es die ja durch den Klimawandel favorisierten Fledermäuse oder ist er doch in einem Labor entkommen oder aus einem Labor entkommen? Ja, alles Verschwörungstheorien natürlich. Etwas, was viele, viele Beobachter schon seit längerer Zeit sagen, ist, dass es ja beachtlich ist, dass all diese Maßnahmen genau das sind, was man nicht tun sollte, wenn man seine Gesundheit stärken will. Also drinbleiben, auf Kontakte verzichten und so weiter und so fort. Und ja, selbst der Stern hat's jetzt verstanden. Schwächere Abwehrkräfte, heißt es hier, sorgen die Covid-19-Maßnahmen dafür, dass unser Immunsystem schwächelt. Ja, alles Verschwörungstheorien, die da jetzt im Mainstream auftauchen. Wir blicken nochmal über ja, ein oder zwei größere Teiche. Wegen nur einer Corona-Infektion. Auckland geht erneut in den Lockdown. Also Neuseeland probiert es tatsächlich mit Zero Covid. Und es ist meines Erachtens sehr interessant, wie hier in verschiedenen Ländern Verschiedenes ausprobiert wird. Von ja so etwas, was wir hier sehen, also wirklich Zero Covid bis hin zum schwedischen Modell. Als wenn jemand die Menschheit als Versuchskaninchen missbraucht hätte. Wegen einem, wahrscheinlich ist nicht mal eine Infektion, sondern wegen einem positiven Test. Unglaublich. Ja, ein Stabsarzt der Bundeswehr warnt, Pandemie ist ein mögliches Mittel hybrider Kriegsführung zur Schwächung des Gegners. Ja, man darf sich ja fragen, wer der Gegner ist. Wir sind angelangt in Deutschland. BioNTech-Gründer erhalten von Steinmeier großes Verdienstkreuz. Ja, auch das eine Ironie des Schicksals sozusagen, dass sich diejenigen, die hier wohl ja am profitabelsten von dieser Corona-Krise, die ja aus China kommt, entstammt, nun ein Kreuz umgehängt bekommen, das ebenfalls in China produziert wird. Die Meldung hatte ich vor einiger Zeit mal dabei. So, der CEO von Pfizer, mit dem ja die zwei Herrschaften gerade zusammenarbeiten, ist der Meinung, dass man jedes Jahr nun eine jährliche Impfstoffinjektion bekommen sollte. Da rollt der Rubel natürlich und ein Schelm, wie er Böses denkt natürlich. Nichtsdestotrotz gibt es auch in Amerika dagegen schon eine Opposition. Ärzte in den Vereinigten Staaten schlagen nun eine Bill of Rights des Impfens vor, um die Bürger vor gezwungenen Impfungen zu schützen. Also so groß dieser Aufwand hier betrieben wird, die gesamte Menschheit zu impfen, so groß ist auch der Widerstand dagegen. Und so hat man sich wohl etwas anders vorgestellt. Knallharte Erpressung heißt es ihr. Argentinien und Brasilien verzichten auf Pfizer-Impfstoff. Verhandlungen über den Ankauf und die Verwendung des Corona-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech sind in Südamerika gescheitert. Grund waren dreiste Forderungen des US-Konzerns. Und dazu noch ein Blick nach Indien. Die Bevölkerung hat genug, heißt es hier. Massive Ablehnung in Indien wegen tödlicher Menschenexperimente in Zusammenhang mit der Covid-Impfung. Ja, die Inder, die haben da schon ein bisschen Erfahrung. Solche Meldungen erreichen uns aus vielen Ländern der Welt. Alarm in Frankreich. AstraZeneca-Impfstoff hat mehr Nebenwirkungen als vermutet. Nach Corona-Impfungen 95 schwerwiegende Nebenwirkungen in der Schweiz. Ja, und allgemein kann man sagen, neue Nebenwirkungen bei Corona-Impfungen von verschiedenen Herstellern, also die Meldungen der Unzuverlässigkeit, reißen nicht ab. Wer allerdings nicht mehr mitspielt, und auch da probiert man in verschiedenen Ländern Unterschiedliches aus, der wird sanktioniert. Impfstoffverweigerer landen auf Listen, heißt es hier. Impfzwang in Spanien. Wer nicht mitmacht, muss 60.000 Euro zahlen. Aber wie gesagt, ein Impfzwang wird es ja nicht geben. Ja, wo wir gerade im Urlaubsland sind, bis zum 17. März will die deutsche Regierung nun die Einreiseverbote verlängern. Wundert jetzt auch niemanden. Und ja, so langsam kommen wir tatsächlich vollständig nach Deutschland. Der Karlsruher Klinikchef fordert 4 weitere Wochen Lockdown. Das restliche Leben muss sich weiter gedulden. Ja, wie gesagt, die Meinungen gehen auch hier weiter auseinander. Großes Thema, ja lange Verschwörungstheorie gewesen, bis es es doch bestätigt hat. Merkel will digitalen EU-Impfpass in den nächsten 3 Monaten. Und da geht es tatsächlich schnell voran. Der Corona-Impfpass kommt. Fragen und Antworten zum EU-Impfausweis. Das Ganze beflügelt Hoffnung auf einen Sommerurlaub. Ja, wir werden sehen, was man mit den offiziell 1/4 der Bevölkerung macht, die sich nicht impfen wollen. Ich glaube, die Dunkelziffer ist hier viel, viel höher. Aber ja, wenn man die Gesellschaft tatsächlich endgültig spalten möchte, dann ist man da auf einem sehr, sehr guten Weg in diesen Tagen. Europas erste digitale Impfausweis kommt aus Estland. Und ja, das ist ein kleines Start-up, aber auch die Big Techs sind da dabei. Regierung drückt bei digitalen Impfpass aufs Tempo. Telekom, Microsoft und Startups sollen nächste Woche Lösungen anbieten. Als wenn da noch nichts geplant wäre. So, wenn der Impfpass endlich da ist, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie es denn mit den Freiheitsrechten derjenigen aussieht, die ja die da einen positiven Nachweis dann haben. Also nicht positiv auf Corona, sondern positiv geimpft. Wie weit das dann Unterschied besteht, muss sich jeder selber fragen. Dann lässt sich die Begrenzung der Freiheitsrechte kaum noch begründen. Ob hier das Wort Freiheitsrecht tatsächlich der richtige Begriff ist oder ob man das nicht eher als, ja, Freiheitsprivileg betiteln sollte. Auch da bitte die eigenen Gedanken machen. Ja, der grüne Impfpass für die EU ist schon beschlossen und schon will ein deutscher Landeschef bei Inlandsreisen. Das bedeutet, auch wenn man jetzt zum Beispiel von ja, Baden-Württemberg nach Bayern, von Schleswig-Holstein nach Sachsen, von, ich glaube, ihr habt es verstanden, reisen will, dann soll man sich auch bitte ausweisen können, und zwar nicht mit dem gängigen Reisepass oder Personalausweis, sondern mit einem Impfpass. Das würde ja auch zur Folge haben, dass die innerdeutschen Grenzen wieder geschlossen werden sollten. Ja, es wird immer absurder. Was soll man machen? Und ja, das Bundeskabinett hat nun die Einführung des digitalen Impfpasses beschlossen. Ja, damit geimpfte Restaurants und Konzerte besuchen können. Ja. Hier heißt es weiter, zu Beginn der Pandemie wurden Personen, die vor einem solchen Plan gewarnt hatten, als Verschwörungstheoretiker geächtet und teilweise beruflich und psychisch zerstört. Ja, so ändern sich die Zeiten. Impfpflicht durch die Hintertür heißt es hier, Reisen nur für Geimpfte und Genesene. Alles Verschwörungstheorie. Politiker wollen Impfwillige belohnen. Wird sehr interessant werden, wie man mit den Millionen von Menschen hier verfahren wird, die sich nicht impfen lassen wollen. Ja, auch Merkel schließt Öffnungen für Geimpfte nicht mehr aus, hat sich auch vor ein paar Wochen noch anders angehört. Einzig und allein Armin Laschet spielt da den guten Hirten sozusagen. Man soll nicht einteilen in Geimpfte und Nicht-Geimpfte, aber wie lange das noch so bleiben wir diese Aussage. Die haben wir von Seehofer gehört, das haben wir von Spahn gehört, das haben wir von Merkel gehört. Und ja, zum entsprechenden Zeitpunkt ändert sich das auch immer wieder. Ja, und der sächsische Ministerpräsident Kretschmer schließt inzwischen eine Impfpflicht schon nicht mehr aus. Ja. Die Intoleranz der Toleranten und die Unfreiheit im freien Westen. Auch über diese Überschrift kann sich jeder Gedanken machen. Der Artikel ist zu finden bei Epoch Times. Alle Links gibt's wie meistens bei mir auf der Homepage verbinde-die-punkte.de. Ja, geringe Impfbereitschaft in Deutschland heißt es hier. Impfung, nein danke. Werden 23 Millionen Deutsche jetzt zu Bürgern zweiter Klasse. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht erstmals über die Öffnung bestimmter Bereiche nur für Geimpfte. Was aber bedeutet das, wenn sich nach jüngsten Umfragen mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland überhaupt nicht immunisieren lassen wollen? Werden sie zu Bürgern zweiter Klasse? Wird spannend. So, dann das neue Wundermittel sozusagen, die Corona-Selbsttests. Da wird viel diskutiert. Sie erhalten nun erstmals eine Zulassung. Da gab es ja Probleme. Spahn ist ein bisschen vorgeprescht, wurde da wieder zurückgepfiffen. Und ja, jetzt sollen die Menschen selbst eben dafür sorgen, dass die Zahlen auch schön hoch bleiben. Die Regierung prüft die Pflicht zu regelmäßigen Corona-Tests in allen Unternehmen mit mehr als 18 Mitarbeitern. Ja, wie gesagt, die Zahlen müssen weiter generiert werden. Und hier heißt es, ist das Testen bald das neue Impfen? Gesundheitsminister Spahn will zeigen, dass er am Hoffnungsthema Testen dranbleibt. Die Schnelltests brächten aber keine absolute Sicherheit, mahnt er und verbreitet mit RKI-Chef Wieler Zuversicht zur Impfkampagne. Ja, zu Spahn kommen wir noch. Dr. Rainer Füllmich, die meisten werden ihn schon kennen, hat sich nun zu PCR-Tests klar geäußert. Die Politik arbeitet mit allen möglichen Taschenspielertricks. Und ja, da wurden auch andere Worte gefunden. Und ja, einen solchen Taschenspielertrick, meines Erachtens, haben wir hier, auch wenn das jetzt bei Mimikama als Quatschmatte bezeichnet wird, Fehlerquote von 2% bei Tests lässt Inzidenz rasant steigen. Das kann man sich mal ausrechnen, wo denn die Inzidenzen herkommen, wenn wir von Inzidenzen von 35 sprechen oder von 10 sogar, also einem Infizierten pro 10.000. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, in was für einer fürchterlichen Pandemie wir hier leben. Und wenn wir eine Fehlerquote von 2% bei Tests haben, selber ausrechnen, wie gesagt. Regierung schikaniert Kinder unbeirrt weiter, eine Meldung aus Österreich, zuletzt 0,04% positiv, trotzdem weiter absurde Zwangstests an Schulen. Und ja, wenn man sich über gewisse gesundheitsfördernde Maßnahmen an Schulen Gedanken machen sollte, dann fällt mir, und da bin ich nicht allein, zuallererst mal eine gewisse Grundhygiene ein, aber anscheinend spart man da am falschen Ende. Die Schulen sind schon mit der Bereitstellung von Seife überfordert. Warmes Wasser wird es ähnlich ausschauen und ja, lieber Desinfektionsfläschchen in jedem Klassenraum bereitstellen. Alles klar. Wir schauen in die Krankenhäuser. Deutsche Krankenhausgesellschaft. Krankenhäuser waren und sind nicht überlastet. Auch das ja eine krude Verschwörungstheorie. Natürlich befinden wir uns in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten. Und man kann sich eigentlich nur noch fragen, an oder mit dem Virus gestorben. Auch das hätte man vor einem halben Jahr so noch nicht schreiben können. Führt das Virus zum Tod der Menschen oder sterben Infizierten an anderen Erkrankungen? Diese Frage ist entscheidend, um zu klären, wie schlimm es gerade in Sachen Corona steht. Wie gesagt, vor einem halben Jahr auch das noch eine Verschwörungstheorie. Nichtsdestotrotz kämpft ein tapferer Mann weiter gegen alle Hindernisse, die ihm in den Weg gestellt werden. Karl Lauterbach ist weiterhin davon überzeugt, die dritte Welle ist nicht mehr zu stoppen. Gibt ja schon Tourdaten von ihm, wie oft er jetzt bei Markus Lanz und den anderen Talkshows war. Der ein oder andere sagt schon, Lanz ist zu Gast bei Lauterbach. Und ja, immer wieder mit sehr aufrüttelnden Appellen. Schnelltests sind unsere letzte Patrone. Ja, ein Hoffnungsschimmer für den einen oder anderen. Und hier mal wieder bei Lauterbach. Gast geht auf Lauterbach los, da muss Markus Lanz einschreiten. Ja, wie gesagt, als einziger Gesundheitsexperte Deutschlands hat man es wirklich, wirklich schwer in diesen Tagen. Die Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit gibt es mehr und mehr Protest, auch von prominenten Personen. Franz Xaver Grötz, ein ja, durchaus bekannter Schauspieler, ist in großer Sorge und kann inzwischen sogar den ein oder anderen Wutbürger verstehen. Tod eines seitlich Umgeknickten, heißt es hier, Stefan Mikisch. Der Pianist und Musikerklärer Stefan Mikisch geriet durch die Corona-Restriktion in eine tiefe Verzweiflung, äußerte sich angreifbar und wurde zum Guten, von den Guten und Gerechten des Kulturbetriebs zur Unperson erklärt. Ja, am 17. Februar ist der Künstler im Alter von 58 Jahren gestorben. Und ja, ein weiterer Künstler, der sich da inzwischen kritisch äußert. Ich möchte arbeiten, sagt Michi Reinke und würde jetzt Konzerte finden. Ja, hochgradig verstörend das Ganze. Ein Blick von der Kultur hin zur Wirtschaft. Zu den Corona-Maßnahmen. Hälfte aller geschlossenen Einzelhändler droht die Pleite. Wer das letzte Jahr verfolgt hat, für den ist es auch nichts Überraschendes. Birkenstock wird verkauft, der nächste Betrieb, der ins Ausland geht. Die Bundesländer starten nun einkaufen mit Termin. Ja, was soll man sagen? Für viele natürlich noch ein Notnagel, aber in der Art und Weise, wie in diesem Jahr jetzt alles an Einzelhändlern zerstört wurde, ist unbeschreiblich und ja. Man hat es bis zu einem gewissen Grad mit sich machen lassen und die Frage ist, schafft man wirklich noch die Wende oder wird eventuell etwas ganz Neues aufgebaut werden können? Das sind jetzt ganz, ganz spannende Fragen. Wie gesagt, steht und fällt natürlich mit den Geschehnissen, die jetzt da in den nächsten Wochen zu erwarten sind. Mittelstandsunion in München schlägt Alarm. Viele Solo-Selbstständige können nicht mehr. Wie gesagt, diese Meldungen haben wir jetzt schon seit längerem mehr und mehr, aber auch im Mainstream beachtet. Die Leute drehen durch, heißt es hier. Viele Mittelständler und Solo-Selbstständige haben ihre Reserven aufgebraucht, die Altersvorsorge aufgelöst und können nicht mehr. Ja, alles wenig überraschend meines Erachtens. Und hier ein Klartext von dem hessischen Ministerpräsidenten Bouffier. Die Leute haben die Schnauze voll. Ja. Wir bluten aus. Einzelhändler vor dem Ruin. Jetzt begehren sie auf. Und zwar kommt es jetzt tatsächlich zu einer Klagewelle. Nicht von den kleinen Einzelhändlern, sondern tatsächlich von größeren Spielern. Obi, Mediamarkt und Co. Handel plant Prozessschlacht so rum gegen Merkels Lockdown. Wie gesagt, da sind wir gespannt, ob da tatsächlich was rauskommt. Ob tatsächlich in diesem Staate da noch was passiert, ist natürlich sehr, sehr fraglich. Ja, in Deutschland verharrt im Lockdown. Die Nachbarn öffnen wieder, bis auf Tschechien. Dort schränkt man die Bewegungsfreiheit stark ein, wie sie heißt. Aber in der Schweiz hört man auf die Bürger und beendet den harten Lockdown. Das ist noch ein Artikel aus der Schweiz. Ineffektive Lockdowns basierten auf manipulierten Testzahlen. Also der Artikel kommt aus Österreich, bezieht sich auf eine Schweizer Medizinerinitiative, die jetzt mit Corona-Mythen aufräumt. Gehen wir nach Österreich. Kurz erklärt den Lockdown, nicht für beendet, aber erklärt Lockerungen. Allerdings breiten sich auch hier leider, leider die Mutationen rasend schnell aus. Ja, und für mich der Satz der Woche fast schon. Ein Lockdown, bei dem keiner mitmacht, hat wenig Sinn. Tja. Was soll man sagen? Wahre Worte. Auch kurz fordert den EU-Impfpass, haben wir vorher schon gesehen, wer geimpft ist, soll volle Freiheit haben. Wer ist nicht die volle Freiheit, wie gesagt, nicht geimpft zu sein und frei zu sein, aber naja, egal. In Österreich möchte man auch die Kinder gegen Corona impfen. Wie gesagt, da gibt es inzwischen auch schon Studien, haben wir auch schon gesehen, auch an Schwangeren. Und ja, Putin und Kurz besprechen Lieferung und Produktion von Sputnik 5. Ja, ob hier der Impfstoff das einzige Thema war, das wage ich zu bezweifeln. Noch eine kleine Affäre aus Österreich. Van der Bellen und Kurz waren über das Ibiza-Video vorab informiert, zumindest wenn man der FPÖ Glauben schenken darf. Ja, vielleicht zieht das Ganze noch weitere Kreise. Und ja, ein österreichischer Sprachprüfer verfasste zentrale Teile eines Corona-Strategiepapiers. Das haben wir ausgesourcet. Wie gesagt, in Deutschland haben wir ja da ganz wenig Experten und die sind beschäftigt. Ja, diese Bundesländer machen ab 1. März wieder auf, jetzt am Montag, und hier heißt es bei der Bild-Zeitung: Meuterei gegen Merkel. Ja, jetzt zetteln einige Länderchefs eine offene Meuterei gegen die Kanzlerin an. Wir werden sehen, wie lange das noch gut geht. Merkel hat auf alle Fälle abgeschlossen und ist mit sich selbst im Reinen. Das war der letzte Ringkampf, heißt es. Das Ring ist abgeschlossen. Und ja, sie hat bekräftigt, nicht noch einmal als Bundeskanzlerin anzutreten. Wir werden sehen. So, ich hätte das Ganze auch der rote Kreis nennen können oder die Liga der Rotpunktigen. Wie gesagt, ist was für Fans. Wir blicken auf Markus Söder. Er tritt auf die Lockerungsbremse. Nicht so schnell lockern, jetzt keine Fehler machen. Er ist ein bisschen verärgert. Es geht um den AstraZeneca-Frust, wie sie heißt. Es ist ja absurd, dass wir Impfstoff haben, den keiner will. Da gibt es inzwischen gewisse Kampagnen. Nguyen Kim würde nicht zögern, sich hier mit AstraZeneca impfen zu lassen. Ja, eine YouTuberin, die auch ja gewisse Dinge den Jungen näher bringt, sage ich mal. Ja, was ist los mit AstraZeneca? 1,2 Impfdosen ungenutzt im Kühlregal, heißt es hier. Ja, irgendwie kommt man da nicht so ganz zurecht mit diesem Impfstoff. Und ja, ich hoffe, wenn es jetzt irgendwer aus irgendeinem Grund den Drang hat, eine Kaffeemaschine zu kaufen, bitte nochmal ganz, ganz gut drüber nachdenken. Ja, zurück zu Markus Söder. Sein Angstmachersatz zu einem Kind empört viele. Auch hier ist die Außenansicht wohl eine andere. Er hat sich eventuell auch ein bisschen verzettelt. Was hat er gesagt? Zu einer 7-Jährigen aus München sagte Markus Söder im Live-Format der Bild: Für dich ist jetzt die Einschränkung natürlich schlimm in der Schule, aber wir haben Zahlen gehabt, wo viele Menschen echt gestorben sind. Und zwar wirklich viele. Weißt du, wenn du eine Woche nicht in die Schule kannst, ist das schlimm. Aber jemand, der stirbt, der kann nie wieder was machen. Ja, einige deuten diesen Satz von Markus Söder als schwarze Pädagogik, einem Erziehungsstil, der auch auf Einschüchterung setzt. Nichtsdestotrotz genießen Merkel und Söder weiterhin am meisten Vertrauen. Das sagt eigentlich alles über den Zustand der Politik in diesem Land. Und ja, man kann sich ja den Spaß machen, während der Sendung einfach die roten Punkte zu zählen, die da verteilt werden. Jens Spahn, der schnelle Sturz des Krisenmanagers. Für Spahn schaut es gar nicht gut aus. Das sind zwei durchaus größere Geschichten jetzt in den Medien. Kritik an Spahn wegen Teilnahme an Unternehmerdinner trotz eigener Mahnung am geselligen Treffen. Jens Spahn nahm in der Corona-Zeit an einem Abendessen teil. Ein Tag später wurde er positiv auf das Virus getestet und begab sich in Isolation. Und das Witzige ist, dass er am Morgen dieses 20., also am 21. Januar, oh, am 21. Oktober, Entschuldigung, ist er positiv getestet worden, und am Morgen des 20. Oktober, also einen Tag davor, hat er noch ich glaube, Morgenmagazin die Gesellschaft ermahnt, dass sie sich doch bitte von privaten Treffen fernhalten soll. Und am Abend des gleichen Tages war dann selber auf einem Sponsorenessen oder einem privaten Essen, wie auch immer, wissen wir ja, wie das läuft, ohne Abstand, ohne Maske und so weiter. Am nächsten Tag ist er dann positiv getestet worden. Und ja, der ein oder andere schreit da schon nach Rücktritt. Ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte habe ich hier, Jens Spahn, die Journalisten ausforschen. Ein Bundesminister sollte die Pressefreiheit achten. Da ging es, glaube ich, um ja den Immobiliendeal da mit seiner Villa. Da hat der ein oder andere Mainstream-Journalist nachgeforscht und das will man natürlich nicht. Also zwei durchaus ja, Angelegenheiten, wo es in der Vergangenheit vor Jahrzehnten Rücktritte gegeben hätte. Das sieht man in diesen Zeiten ja alles ein bisschen anders. Alles nicht so schlimm, wie gesagt. Und ja, passend zum Ausspähen habe ich hier eine Meldung. Mehr als 300 ehemalige Stasi-Leute bei der Brandenburger Polizei. Tja, bleiben wir kurz bei der Polizei. Ein Pandemie-Paukenschlag. Polizeipräsident nach Kritik an Impfstrategie entlassen. Und ja, Berliner Polizisten haben Angst vor der Corona-Impfung von AstraZeneca. Die Beamten werden bei Impfungen vorgezogen. 24.000 Impfdosen stehen bereit. Doch es gibt Widerstand in der Behörde. Ja, nicht das Einzige, vor was die Berliner Polizei in diesen Tagen Angst hat. Da muss ich jetzt keine weiteren Beispiele aufzählen. Vor was man keine Angst hat, weiterhin nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg, wie wir sehen, sind Jogger und Spaziergänger. Polizei stoppt eben diese verschärfte Maskenpflicht in Hamburg. Ja, und ein irres Video kommt aus, ebenfalls aus Hamburg. Polizei jagt Jugendlichen durch den Park, weil er gegen die Corona-Regeln verstoßen hatte. Und man ist ihm wirklich mit dem Polizeiauto hinterhergefahren. Also ich denke, die meisten haben das Video inzwischen schon gesehen. Beim Sturz hätte es dramatisch enden können. Ja, wie gesagt, da, wenn es gegen einzelne Jugendliche geht, ist man relativ mutig. Wenn da ein anderer Hintergrund besteht, dann hält man sich dezent zurück. Das kennt man inzwischen. Allerdings gibt es da jetzt auch eine rechtliche Unterstützung. In Schleswig-Holstein dürfen nun auch Kinder erschossen werden von der Polizei. Ja. Endlich mal eine sinnhafte Entwicklung. Für alle, die immer noch nicht verstehen, in welchem Konstrukt wir hier uns befinden. Ja, bleiben wir doch ein bisschen bei den Dingern, die jetzt gegen die Menschen eingesetzt werden sollen. Stadt Bielefeld erwägt, Bürger mit Drohnen zu überwachen. Ja, das Ordnungsamt verteilt zahllose Bußgelder an Corona-Sender. Beim Aufspüren von Maskenverweigerern, unerlaubten Treffen oder bei anderen Alltagskontrollen gibt es demnächst womöglich noch Hilfe aus der Luft. Das wirkt futuristisch und beängstigend. Das sind alles Dinge, über die wir teilweise schon lange vor Corona berichtet hatten. Ich kann mich an diesen Artikel hier erinnern. Das Eye in the Sky, das Auge in der Luft. Ein Forschungsprojekt, das Drohnen benutzt, um Gewalt in Menschenmengen auszuforschen. Hier ein Artikel aus dem Jahr 2018. Wie gesagt, keinerlei Zusammenhang. Und ja, wo wir gerade bei den Drohnen sind, die US-Armee baut nur den mächtigsten Laser der Welt, um Drohnen vaporisieren zu können. Aber das am Rande. Zurück zu den Maßnahmen der schwerstkriminellen Corona-Sünder. Gegen die schwerstkriminellen Corona-Sünder. Sitzen verboten, heißt es hier. Düsseldorf erlässt ein Verweilverbot für die Altstadt. Muss ich nicht mehr kommentieren. Der Witz liegt schon tatsächlich in der Meldung selbst. Mehr Maske, mehr Kontrolle. Städte erlassen neue Regeln. Wie gesagt, wir haben gesehen, dass die bisherigen Corona-Maßnahmen so gut helfen, dass die Zahlen weiterhin nach oben schießen. Drum machen wir es jetzt noch härter, dass sie noch mehr nach oben schießen. Ich habe, glaube ich, die Logik dahinter begriffen. So, der nächste Skandal, fast ja der größte in diesen Tagen. Man hatte da ein breites Feld zur Auswahl. Bundestag hebt Immunität auf. Razzia bei CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein. Das ist der Vize-Fraktionschef, wenn ich das richtig sehe. Es geht um 56.000 Euro Provision. Korruptionsverdacht gegen Georg Nüßlein. Verdacht der Bestechlichkeit und der persönlichen Bereicherung. Die Büroräume und das Haus des Krumbacher CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein werden untersucht. ja, er lässt sein Amt dabei ruhen. Nicht die einzige Mauschelei. Vermittler bietet Geisterimpfstoff an, aber das ist ein anderes Thema. Und hier heißt es, dieser Fall untergräbt die Autorität der gesamten deutschen Corona-Politik. Ja, er soll da gewisse Kräfte zusammengeführt haben. Geht auch darum, dass er von irgendeiner Firma Geschäftsführer war. Wie gesagt, ich schaue mir die Dinge ja nicht so genau an, weil es eigentlich unerheblich ist und mir eigentlich total klar, das ist der Lauf der Dinge. Politik korrupt, Pharma korrupt. Man findet sich, man geht, wie vorher schon angedeutet, miteinander essen. Man wird eingeladen auf ein Rinderfilet und Rotwein. Und ja, der Rest kann sich dann jeder denken. Also für mich nichts, was jetzt wirklich verwunderlich wäre. Verwunderlich ist für mich, dass das viele Leute immer noch als ja leichte Korruption, ein bisschen Inkompetenz, Mauscheleien, Feindelwirtschaft und so weiter werten und nicht das System dahinter sehen. Aber ich denke, auch das wird kommen. Ja, Corona-Korruptionsskandal im Bundestag. Es geht um 100.000 Euro. Also die Geschichte ist groß in den Medien. Nicht nur dort, wie gesagt, es ist für jeden was dabei. Clankriminalität, Justizversagen, Polizeichaos, ein Staatsanwalt packt aus. Hier geht's um Berlin und ja, alles nichts Neues. Wir schauen uns an, was in einer anderen Ebene noch so los ist. Helfer des syrischen Regimes wegen Folter verurteilt. Das sind jetzt 3-4 Meldungen, die ja mal wieder andeuten, dass es durchaus da auch gewisse Bewegungen gibt. Jugendlicher in Hasenheide getötet. Nachbar beschreibt 14-Jährigen als wahren Teufel. Auch hier gab es einen Mord an einem 13-Jährigen. Ja, alles ganz normale Vorgänge in Deutschland 2021. Die SPD will eine Vorreiterrolle einnehmen und per Gesetzesänderung Moria-Migranten nach Deutschland holen. Ja, und Bayern führt den islamischen Unterricht ein. Wie gesagt, hat alles nichts mit nichts zu tun. Ja, da rutscht mir der liebe Attila dazwischen. Ich wusste jetzt auch nicht, wo ich ihn hinpacken soll. Kommt er hierhin. Laut Medienberichten ist er abgetaucht. Es gibt auch Gerüchte über einen Haftbefehl, wie auch immer. Also, anscheinend ist er gerade im Urlaub. So, zurück zum Rechtsstaat, wie es hier heißt. Größter Kokainfund aller Zeiten, ja. Und, also, ich hatte mit Sicherheit schon 3-mal jetzt in den letzten Jahren den größten Kokainfund aller Zeiten. Und ja, hier wird von 16 Tonnen Kokain gesprochen. Und lustigste Meldung dazu fand ich, dass man sich sofort dran gemacht hat, das Ganze zu vernichten. Ja, da haben sich wahrscheinlich viele Freiwillige gemeldet. Kleiner Spaß. Und damit zu einem Thema, das auch jetzt mehr und mehr im Mainstream ankommt. Natürlich noch ein bisschen verdeckt, aber ich denke, wir sehen alle, wo das hingeht. Skandal bei Duell um die Welt. Moderator soll sich selbst essen. Hier geht's um Joko und Klaas und anscheinend, ich habe es nicht gesehen, soll hier selbst für ihre Verhältnisse über die Stränge geschlagen worden sein, wie gesagt. Ja, hier nochmal die gleiche Meldung mit Bild. Ja, ähnliches in verschiedenen Ländern. Streit um satanistischen ESC-Beitrag auf Zypern. Wie gesagt, auch hier kommen viel Themen an die Oberfläche, die auf den ersten Blick nicht ganz so wirken. Aber wenn man das zusammennimmt, international die Meldungen, die mehr und mehr rauskommen, es wird was vorbereitet, da bin ich weiterhin überzeugt davon. Was steckt hinter den Ermittlungen gegen Jerome Boateng nach dem Tod seiner Ex-Freundin Kassia Lennart? Die Gewerkschaft der deutschen Polizei warnt vor einer Welle von Kinderpornografie. Hinweisen, ein Artikel von der Welt, organisierter Missbrauch, sie sahen sich als progressiv und beuteten Kinder sexuell aus. Hier geht's um ja, Tätergruppen in Berlin, zwischen den 70ern und den 2000er Jahren. Katholische Kirche im Bann des Wölki-Desasters, Betzing beklagt öffentliche Wahrnehmung. Ja, hier geht's um Missbrauch, Pädophilienmissbrauch, auch in Frankreich ein gruseliger Skandal erreicht die Eliten. Sexuelle Belästigung, Verwandte der Queen muss ins Gefängnis, Privataufnahmen belasten Woody Allen schwer. Matilda-Star Mara Wilson, Bilder von ihr in Kinderpornos aufgetaucht. Emma Watson wird nicht mehr Schauspielerin. Wie gesagt, es ist sehr, sehr traurig, aber wir haben jede Sendung, jede Woche, fast täglich sehr, sehr viele Meldungen, die in diese Richtung gehen. Und das Positive an der ganzen Geschichte ist, dass es mehr und mehr eben ins Bewusstsein kommt. Trainer begeht Suizid nach Anklage. Er ist im Zusammenhang mit einem Missbrauchsskandal im US-Kunstturnen angeklagt und nimmt sich kurz darauf das Leben. Und die FAZ spricht hier von einem Netz aus Missbrauch und Menschenhandel. Ja, es gab weitere prominente Todesfälle und auch Unfälle im Sport. Portugal-Nationaltorhüter Quintana mit 32 Jahren verstorben. MotoGP-Teamchef verliert Corona-Kampf. Fausto Gresini ist verstorben und ja, sehr prominent. So geht es Golf-Ikone Tiger Woods nach einem schweren Unfall. Ja, er wurde dann auch verlegt, ganz plötzlich. Auch hier wird natürlich gemunkelt. Wir bleiben jetzt zumindest hier vom Namen her bei den Tieren, springen von den Tigern zu den Giraffen. Und hier heißt es, drei seltene Rothschild-Giraffen sind an einem Stromschlag in Kenia gestorben, sind an eine Hochspannungsleitung gelaufen. Ja, Rothschild-Giraffen, da kann man natürlich sehr viel mehr hineininterpretieren. Ja, bei ein Todesfall ebenfalls in ja, den oberen 1-2%, sage ich mal. Selfmade-Milliardär Thiele gestorben, ein Lufthansa-Großaktionär. Zurück zu den Meldungen, die in eine gewisse Richtung gehen und mit Tieren zusammenhängen. Es wurden USB, also externe Festplatten gefunden, die ja mit einem toten Hund vergraben waren. Und sie haben eine neue Spur oder könnten eine neue Spur im Fall Maddie McCain beinhalten. Lady Gagas Hunde wurden entführt, sind wieder aufgetaucht jetzt. Ob ein Lösegeld bezahlt wurde, weiß man nicht. Aber ja, es gibt ja diese Geschichte um ja, Every Dog Has Its Time. Und ja, eine weitere tierische Meldung. Pythons könnten einen Schlüssel, ein Zusatzstoff für eine Covid-19-Impfung bereitstellen. Ja, da kann man von sehr, sehr vielen Seiten drauf blicken. So, dann gehen wir in die Vereinigten Staaten. Die Demokraten im Weißen Haus nicht. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben nun ein Covid-Hilfspaket präsentiert. 1,9 Billionen US-Dollar schwer. Und hier heißt es weiter, die Amerikaner werden auch so gezwungen, Abtreibungen zu finanzieren. Wir haben in der letzten Sendung schon gesehen, dass das Ganze nicht viel mit Corona zu tun hat. Hier, unter Joe Biden wird der Sprech wieder so modifiziert, dass die Leute auch das Ganze gut finden können. Kinder in Käfigen aus der Trump-Ära, ja bekannt, wird nun umformuliert in Migrationseinrichtungen für Kinder. Ja, die Washington Post wechselt eben die Beschreibung extra für Biden. Damit blicken wir nach New York. New Yorks Gouverneur Cuomo wegen Belästigungsvorwürfen unter Druck. Der Druck wird weiterhin erhöht, wo wir gerade bei Belästigungsvorwürfen in der amerikanischen Politik sind. Hillary Clinton hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch wird eine Affäre von George Bush thematisiert mit einem jüngeren Angestellten. Und ja, nur am Rande. Und hier eine zweite Meldung zu den Clintons. Die ehemalige Clinton-Beraterin Naomi Wolf warnt nun davor, dass die USA direkt unter unseren Augen unter Biden zu einem totalitären Staat werden könnte. Ja. Zurück zu Cuomo. Corona in den USA, Todeszahl massiv geschönt. New Yorks Gouverneur Cuomo in der Kritik. Und ja, auch in den Vereinigten Staaten wird die Corona-Politik mehr und mehr kritisiert. Hier kritisiert oder bestimmt ein Bundesrichter, dass das, dass die Maßnahmen während der Corona-Krise nicht verfassungsgemäß gehandhabt werden. Und hier noch eine zweite Meldung zum CDC. Die Grippe wurde Covid genannt. 7 US-Universitäten verklagen die CDC. Die größte Lüge, die jemals erzählt wurde. 7 amerikanische Universitäten bestätigen, dass das Coronavirus nicht existiert. Ja, hier nochmal eine Meldung zum Hilfspaket. Auch das nicht unbedingt gut für die kleineren, aber das kann man uns denken. Ja, und nun zu einem Tweet und gewissen Verschwörungstheorien. Die US-Marshals haben getwittert, und zwar geht es hier um Spekulationen, dass Joe Biden entfernt werden könnte. Da komme ich später nochmal ein bisschen drauf. Wir haben ja schon gesehen, dass hier Kamala Harris seine Telefonate annimmt und so weiter und so fort. Und ja, wen würde es tatsächlich wundern? Kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir blicken auf die Wähler von Joe Biden. So viele sind es ja nicht. Wie gesagt, das kommt noch raus, da bin ich mir sicher. Hier ist es, dass die Gehirnwäsche wurde bestätigt. Oder ja, zeigt Erfolg. Die demokratischen Wähler glauben zu einem großen Prozentsatz, dass die Trump-Unterstützer das Problem Nummer 1 im Lande sind. Ja. Ich denke, das ist hier ähnlich. Und ja, immer wieder diese Verschwörungstheorie rund um den 4. März. QAnon-Gläubige glauben an Vereidigung von Donald Trump am 4. März. Ja, wie gesagt, wir werden sehen. Ein Artikel vom Vice Magazine über Q und QAnon. Wie gesagt, eine Medienkonstruktion, mehr oder weniger dieser Begriff. Hier geht es um Frankreich, und in Frankreich ist die Q-Bewegung so groß, dass sogar die Regierung nun schon in Sorge ist. Einen schönen Gruß an Frankreich, sage ich ganz einfach mal. Ein Blick auf die Republikanische Partei. Sie ist nun im Endstadium, heißt es hier. Viele republikanische Wähler sind wohl bereit, sich hinter Donald Trump zu formieren, wenn er eine eigene Partei aufmachen würde, haben wir schon gesehen. Mark Meadows sagt nun, dass Donald Trump Rede bei diesem konservativen Treffen CPAC dass eben diese Rede ein Startschuss dafür sein soll, die nächste Administration zu planen. Da wird immer offiziell natürlich von 2024 gesprochen. Ich lasse das mal so im Raume stehen. Donald Trump Jr. zieht über Joe Biden her und prophezeit die Zukunft der US-Republikaner. Trump Jr. verspricht, dass sein Vater die Republikaner noch lange prägen wird. Ich habe jetzt gar nichts dabei, leider, über die Rede von Trump selbst. Ich glaube, die kommt noch. Bringe ich in der nächsten Sendung. Trump ist zurück in der politischen Arena, sagt sein ehemaliger Berater. Ja, Sebastian Gorka hat sich diesbezüglich geäußert. Und ein Blick nach Mar-a-Lago, wo Trump weiter den Ton angibt im Winter-Waldhaus. Wie gesagt, die Geschichte ist in den Vereinigten Staaten meines Erachtens noch nicht gegessen. Und ja, hier beschäftigt sich die Taz mit der alternativen Wahrheit von Trump-Fans. Alles gelogen, heißt es hier. Tom Towers glaubt, dass die Antifa das Kapitol gestürmt hat. Besuch bei einem Kaffeehausbesitzer, dessen Geschäfte gerade nicht so gut gehen. Ja, die Antifa hat doch das Kapitol nicht gestürmt. Außer man glaubt natürlich solchen Artikeln wie diesem hier, ignoriert von den Medien und den FBI. Antifa und Black Lives Matter Aktivisten posten nun Fotos und geben an, wenn es darum geht, wie man am 6. Januar das Kapitol gestürmt hat. Ja, alles ziemlich offen, wenn man hinblicken möchte. Und ja, die Polizeichefin von Washington warnt nun, Trump-Anhänger wollen das Kapitol sprengen. Das ist natürlich eine Aussage, auf die die Tagesschau auch ganz gern aufhüpft. Gewaltbereite Trump-Anhänger drohen damit, das US-Kapitol zu sprengen. Auch ein Zeitpunkt für den Anschlag soll laut der Polizeichefin des Parlaments bereits feststehen. Die erste Rede zur Lage der Nation von Präsident Biden. Ja, das passt natürlich sehr, sehr gut ins Bild. Ein Artikel zu diversen Verschwörungstheorien. Donald Trump hat baseless ist immer dieses Wort, also krude Verschwörungstheorien geäußert. Hier geht es um ausländische Einmischung in die Briefwahl. Ein Artikel aus dem Jahr 2020, aus dem August, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und was haben wir hier? Ein chinesischer Whistleblower hat dann ein Video und Fotos veröffentlicht, wie hier gefälschte Wahlzettel für die US-Wahlen in China gedruckt wurden. Alles Verschwörungstheorie. Nichtsdestotrotz wird jetzt nachgezählt, zumindest in Arizona, in Maricopa County. Ein Richter hat nun den Senat von Arizona bemächtigt, die Wahlstimmen oder die Wahlzettel der 2020er Präsidentschaftswahlen nochmal genau anzuschauen. Wie gesagt, ich lege mich da fest, der Wahlbetrug wird noch rauskommen. Was habe ich heute gelesen? Also den Wahlbetrug nicht mehr zu beachten, weil die Wahl schon vorbei ist und Biden Präsident ist, wäre so wie einen Mord nicht mehr aufklären zu wollen, weil die Leiche ja schon tot ist. Also, ja, ich denke, da kommt noch was. Zwei bemerkenswerte Rücktritte, beide zu Ende Februar bzw. am 1. März dann nicht mehr im Amt. Einmal der US-Staatsanwalt John Durham wird es als US-Staatsanwalt zurücktreten in Connecticut. Er bleibt allerdings der Overseer, also der die Russland-Affäre, die Russland-Untersuchung weiterhin im Auge behält. Und der sein Kollege aus Utah, John Huber, ist jetzt ebenfalls zurückgetreten. Ja, man munkelt, dass die Arbeit abgeschlossen ist. Wir werden sehen, was sich in den nächsten Tagen zeigen wird. Dann recht bemerkenswert, die Fed oder das Federal Reserve System ist ausgefallen, dieses Interbankensystem, also das System, das erlaubt, dass die Banken sich gegenseitig Geld schicken, ist für mehrere Stunden am Donnerstag ausgefallen. Mittwoch ausgefallen. Und ja, dass im finanziellen Sektor auch noch was kommt, das ist uns auch allen klar, denke ich. Diesen Ausfall im Zahlungssystem schiebt man nun auf einen menschlichen Fehler. Ich gehe weiterhin davon aus, dass da mehr im Hintergrund gespielt wird. Wir haben Ausfälle in dem Kreditkartenzahlungssystem rund um die USA. Wir haben hier einen Artikel, passt es zum Thema, mit Blick nach Europa. Digitale Zentralbankwährungen für den Großhandel und den Einzelhandel bahnen sich an. Bei GameStop geht es wieder bergauf. Auch da lohnt es sich eventuell ein bisschen genauer hinzuschauen. Es wird ein Kampf geführt, da bin ich absolut überzeugt in diesen Tagen. Es kommt natürlich wenig davon an der Oberfläche an. YouTube hat den Channel von CoinDesk gelöscht und mit der Begründung, der Inhalt unterstützt illegale Aktivitäten. Ja, CoinDesk beschäftigt sich hauptsächlich mit Kryptowährungen. Amazon Prime hat Streams mit Clarence Thomas, einem von Donald Trump ernannten US-Bundesrichter und kritischen Geist, der einzige, der jetzt da diese Ablehnung der Wahlklagen kritisiert hat. Und das Ganze während dem schwarzen Geschichtsmonat in den USA. Wie gesagt, also schwarz sein allein reicht in diesen Tagen auch nicht. Xbox Live ist ebenfalls für mehrere Stunden down gewesen jetzt am Donnerstag. Wieso ist es interessant? Xbox Live und diese Gaming-Plattformen dienen oft als verdeckter Kommunikationsweg, sage ich mal. So, Demokraten setzen TV-Anbieter unter Druck. Fox News, Newsmax und One American News Network sollen auf Linie gebracht werden. Da versucht man jetzt, gewisse Dinge noch zu retten. Hier kehren wir zurück zum Zustand von Joe Biden. Angst vor Bidens Demenz. US-Demokrats wollen ihm alleinigen Zugang zu Nuklearwaffen entziehen. Hier, man fragt sich tatsächlich, wer hier wirklich das Sagen hat. Dan Bongino sagt, dass der Secret Service oder Agenten des Secret Service ihm gesagt haben, dass Biden in ernsthaften Problemen steckt, und sie meinen damit seinen gesundheitlichen Zustand. So, dann erleben wir den Friedenspräsidenten gleich nach wenigen Tagen, ich glaube nach 37 Tagen, schon in Aktion. Biden verärgert eigene Parteimitglieder mit Luftangriffen in Syrien. Erstmal seit Antritt des neuen US-Präsidenten haben die USA ein militärisches Ziel im Ausland angegriffen. Einige Demokraten im Kongress sind darüber empört. Ja, 17 Tote, mehr muss ich nicht sagen eigentlich. US-Armee fliegt Luftangriffe in Syrien. Laut Lavrov hat Russland Informationen, dass die USA Syrien zerschlagen möchten. Greater Israel steht auch da immer noch ein bisschen im Raum. Oder wieder besser gesagt, die ISIS ist wieder da. Russland sagt, dass Dschihadisten eine simulierte chemische Attacke auf Idlib oder in Idlib planen, um Bidens Aufmerksamkeit zu erlangen. Ja, geht alles wieder recht schnell. Guterres ruft zur Zurückhaltung auf, aber auch, wie schon angesprochen, innerhalb der Demokratischen Partei ist man not amused, sage ich mal. Ilhan Omar möchte wissen, wieso die syrischen oder die Angriffe auf Syrien ohne die Bestätigung des Kongresses autorisiert wurden. Ja, man zerlegt sich selbst. Hier ein Artikel vom Tagesereignis. Sarah Carter, wer regiert wirklich im Weißen Haus? Kamala Harris jedenfalls ist es nicht, denn die soll gerade ziemlich wütend sein, weil sie nichts von einem Angriff auf Syrien gewusst haben will. Und auch Biden dürfte sich wundern, wenn er heute die New York Times aufschlägt. Und ja, hier Harris very upset, dass Biden sie nicht darüber informiert hat, ob dieses Angriffes auf Syrien. Man darf ja die Frage stellen, ob Biden überhaupt davon wusste, ob er noch von überhaupt irgendwas weiß. Ja, Biden hat sich dann mit dem saudischen König nicht getroffen, aber sich ausgetauscht. Hier geht es um den CIA-Report, der jetzt rausgekommen ist, der Mohammed bin Salman die Schuld für die Tötung Khashoggis gibt. Hier haben wir das Ganze, wer sich das durchlesen will. Mohammed bin Salman, sage ich, seit Beginn meiner Sendung, spielt eine sehr, sehr interessante Rolle. Und es gab ja diese Rundreise in den USA von bin Salman im Jahr 2018, bei dem sich Salman mit, oder bin Salman mit, erstmal Donald Trump getroffen hat und dann mit sehr, sehr vielen prominenten Amerikanern, Bill Gates, Jeff Bezos, Oprah. Und ja, da hätte man gerne Mäuschen gespielt. Meines Erachtens spielt Trump da eine große Rolle. Und bin Salman, spiel mit ihm. Wir erinnern uns an das Las Vegas Shooting. Da gibt es vieles, vieles, vieles zu entdecken. Habe ich auch des Öfteren schon angedeutet. Ja, und dann blicken wir doch auf die Großen hier, Bill Gates und den Streit untereinander. Sehr interessant, was da gerade passiert. Bill Gates warnt vor Bitcoin. Wenn Sie weniger Geld als Elon haben, passen Sie auf. Und ja, die meisten auf der Welt haben ja weniger Geld als Elon. Und da gibt's momentan ein bisschen Zwist. Ja, hier hat Elon Musk über den Mars getwittert, was in der Community für eine leichte Spaltung gesorgt hat. Viel wichtiger ist mir momentan, dass sich Elon Musk, Jeff Bezos und Bill Gates in vielen Dingen nicht mehr einig sind. Und ein weiterer durchaus beachtenswerter Tweet von Elon Musk ist dieser hier. Richtet eurem Puppenspieler meine Grüße aus. Elon Musk greift die Washington Post an, deren Besitzer ja Jeff Bezos seit mehreren Jahren ist. Und ja, das ist meines Erachtens durchaus interessant. Man spielt entweder ein Schauspiel oder man ist sich tatsächlich inzwischen uneinig. So, und hier nochmal zu den Finanzen von Elon Musk. Milliardenverlust durch Bitcoin-Absturz. Elon Musk ist nicht mehr reichster Mensch der Welt. Und auch diese Aussage gegen Washington Post und Bezos hat die Tesla-Aktien, glaube ich, fallen lassen. Also, da geht's hoch und runter in diesen Tagen für Elon Musk. Und ja, wo wir beim Thema sind, Hyundai ersetzt Batterien in E-Autos wegen potenzieller Brandgefahr. Ja, auch nichts Neues. Und die klassische UFO-Meldung am Schluss. US-Flugzeug trifft auf mysteriöses Objekt, ein UFO. Ja, Terroranschlag oder die Aliens. Mal sehen, was uns die nächsten Tage noch so präsentiert werden wird. Wilde Zeiten weiterhin. Ich schaue weiterhin drauf und bitte euch nicht allzu sehr da in die Thematik einzutauchen. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele interessante Themen natürlich. Allerdings halte ich es in diesen Tagen für sehr viel gesünder, sich da ein bisschen rauszunehmen. Den Medienkonsum weitestgehend einzuschränken und sich jetzt auf die frühlingshaften Tage da draußen zu konzentrieren. Da gibt's genug zu entdecken und ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie lange dieses ganze Spiel noch getrieben wird. Das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, wünsche allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen und er hat es heute sogar geschafft, wieder den Abspann zu präsentieren. Servus. Thank you.